Willkommen beim Betreut Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Willkommen zur 177. Folge des Betreut Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Sie befinden sich mitten im Wonnemonat Mai und mitten in unserer Themenwoche Selfcare. Mit dabei ist wieder Vitali Spack. Hallo Vitali.
Hallo Roy, ich freue mich wieder dabei zu sein. Jetzt beim vierten Mal wird es langsam zu einer Art Ritual.
Sehr schön, also du bist auch natürlich, das ist unsere letzte Folge, die wir jetzt erstmal zu dem Thema machen. Allerdings, und wenn Sie möchten, dass Vitali nochmal wiederkommt, gerne eine E-Mail an info@betreut.de schreiben. Bist natürlich herzlich zu anderen Themen auch eingeladen als Psychologe. Vielleicht verrätst du uns noch deinen Schwerpunkt, was du jetzt so in der täglichen Arbeit machst, wo dein Schwerpunkt liegt.
Also ich bin von meiner Ausrichtung Arbeits- und Organisationspsychologe und bin im Prinzip Trainer für soziale Kompetenzen. Und genau, mache das für verschiedenste Auftraggeber seit mittlerweile 13 Jahren. Und das sind neben dem Thema Burnout-Prävention, Stressmanagement, Resilienz, was ja hier auch Thema ist, auch noch so kommunikative Themen, Verhandlungsführung, Argumentation, Führung an sich und ähnliche Themen.
Also, wenn ihr irgendwas hört, wo ihr sagt, oh, da soll Vitali auch noch drüber sprechen mit mir, einfach kurze E-Mail, wie gesagt, info@betreut.de und dann treffen wir uns bestimmt nochmal wieder. Genau, wir kennen uns ja auch schon länger, das hatten wir in der 174. Folge schon thematisiert, dass wir schon, ja, den einen oder anderen privaten Kontakt hatten, aber ja, die Schublade lassen wir, glaube ich, an der Stelle jetzt erstmal zu. Und fokussieren uns auf unser heutiges Thema.
Und vielleicht beziehe ich mich hier und da auf irgendwelche alten Anekdoten, die mir einfallen. Mal gucken.
Oh weia, oh Gott, ja, zum Glück wird die Folge von mir geschnitten, beziehungsweise von der lieben Franziska. Also, Thema Nein sagen, nein, genau, Nein sagen, beziehungsweise Abgrenzung. Das ist ein Thema, was uns als Betreuer natürlich sehr, sehr stark betrifft, weil unsere Klienten, oder jedenfalls, ich kann ja immer nur für meine Klienten sprechen, weiß aber auch von Kolleginnen und Kollegen, dass ich da kein Einzelfall bin. Wenn es nach mir geht, dann würden die immer natürlich die ganze Hand rausreißen. Ein schönes, passendes Beispiel jetzt gerade, als ich diese Sachen spreche. Es ist 20.48 Uhr und mein Telefon klingelt, weil ein Betreuter noch etwas von mir will. Natürlich gehe ich jetzt in der Form der Abgrenzung natürlich nicht ran. Aber das sind halt die Fälle, dass manchmal manche Klienten da einfach diese Unterscheidung nicht so treffen und denken, man muss 24 Stunden erreichbar sein. Vitali, Abgrenzung, Nein sagen. Was sind da deine ersten Gedanken dazu, wenn du das Thema hörst?
Also zunächst einmal geht es ja tatsächlich um die Fragestellung, warum fällt mir das eigentlich genau schwer? Also ich finde es tatsächlich als ersten Schritt total wichtig, den psychologischen Mechanismus zu erkennen. Ne, der ist auch nicht bei allen gleich. Ne, deswegen ist die Fragestellung auch so relevant. Also warum fällt mir das eigentlich so schwer? Wovor habe ich da eigentlich Angst? Was befürchte ich? Ne, und nicht selten geht es halt tatsächlich um Sachen wie entweder ich will von Leuten gemocht werden und habe Angst vor Zurückweisung. Das kann gerade im privaten Kontext häufig ein zentraler Grund sein. Häufig ist es auch so etwas, so ein persönlicher Anspruch von, ich will meine Sache sehr gut machen, vielleicht auch ein gewisser Perfektionismus, darüber haben wir auch schon geredet. Ja, das kann auch so eine Triebfeder sein, die es Menschen schwer macht, dann Nein zu sagen. Manchmal ist es dann auch wirklich so ein schlechtes Gewissen, dass Menschen dann eben plagt, weil sie das Gefühl haben, ich hätte da vielleicht mehr machen können. Ja, und diesen Grund erstmal zu analysieren, was genau befürchte ich, warum fällt mir das schwer, das ist immer der erste, aber auch vielleicht schon der wichtigste Schritt tatsächlich.
Okay. Also vielleicht versuchen wir mal, so das von vorne aufzubauen. Das heißt, an welcher Stelle könnte ich als erstes intervenieren? Also es fällt ja einem schwer, dann dieses Nein auszusprechen. Also es kommt jemand auf mich zu und der sagt, ich möchte gerne, dass du das und das für mich tust. Genau, jetzt ist es ja die Sache, es gibt ja die Möglichkeit der Konfrontation. dass ich sage, nein, mache ich nicht. Aber dann sind ja die Sachen, die du jetzt gerade angesprochen hast, sind ja dann meistens wahrscheinlich die Folge. Wie kann ich da vielleicht anders für mich rangehen, um diesen Lernprozess etwas langsamer zu haben?
Zunächst einmal ist es ja gar nicht gesagt, dass diese Folgen, die man da, vor denen man Angst hat, dass die tatsächlich eintreten. Mhm. Also nehmen wir mal das Beispiel, ich habe Angst, dass ich weniger gemocht werde oder die Leute mich nicht mehr respektieren, wenn ich irgendwas nicht mache. Wenn man sich das mal genauer durchdenkt, ist es denn so, dass Menschen, die immer Ja und Amen sagen und keine Grenzen ziehen können, dass die immer die sind, die am meisten gemocht und respektiert werden? Eher nicht. Also nee. In der Praxis sogar häufig im Gegenteil. Das sind sogar manchmal Menschen, auf die man so ein bisschen verächtlich hinabguckt und sagt, ah, mit denen kann man es machen. Ne, und man weiß dann auch schon, okay, wenn ich irgendwas abwälzen will, ich weiß genau, wen ich da ansprechen muss. Ne, und das ist ja eigentlich das Gegenteil von dem, was man erreichen will. Ja, und das heißt, wenn man sich diesen Mechanismus mal klar gemacht hat, dass man sein Ziel dann ja nicht mehr erreicht, ja, dann fällt es manchmal schon direkt auch leichter, Nein zu sagen. Ja, wenn man irgendwie zum Beispiel auch merkt, Mensch, das ist kein sinnvolles Geben und Nehmen mehr, ich werde ein Stück weit ausgenutzt und erreiche mein Ziel damit gar nicht. Also das ist zumindest schon mal der erste Punkt. Und der zweite Schritt ist dann natürlich schon auch, dass man sich angucken sollte, wie sage ich Nein?
Also aber wenn ich lass uns mal noch, also lass okay. vielleicht bei dem ersten Punkt bleiben. Also in dem Moment, wo die Person vor mir steht, sollte ich mir vielleicht also denn die Frage stellen oder sollte ich mir die Frage stellen, warum fragt er mich jetzt?
Ja,
also warum fragt er mich jetzt? Also warum fragt er mich jetzt? Also dieses Auseinandernehmen. Oder meinst du, es ist nicht so zielführend?
Doch, also das ist eine zielführende Frage, ne? Weil warum wirst du gefragt und nicht jemand anderes?
Genau.
Das ist ja schon eine relevante Fragestellung. Geht es, wenn tatsächlich der Grund ist, dass du wirklich die größte Expertise hast bei diesem Thema, dann ist es ja ein legitimer Grund. Und dann ist es ja etwas, was auch durchaus schmeichelhaft sein kann, wenn man das als Grund erkennt. Und wo man natürlich dann auch drüber nachdenken sollte, vielleicht Ja zu sagen. Ne? Wenn man aber das Gefühl hat, also ich weiß nicht, warum er mich fragt. Ja, wahrscheinlich, weil ich am schlechtesten Nein sagen kann. Ne? Dann ist die Sachlage natürlich anders und dann wäre das ein sehr, sehr guter Grund, Nein zu sagen.
Ah, okay. Aber ich hatte dich gerade unterbrochen, weil du hast die Art und Weise gerade ansprechen wollen.
Genau, also wenn man sich dazu durchringt, Nein sagen zu wollen, kommt es halt auf die Art und Weise an. Also manchmal ist es ja so, dass Menschen einfach tatsächlich schlechte Erfahrungen mit dem Nein sagen machen, weil dann wirklich jemand böse ist oder die soziale Beziehung in Mitleidenschaft gezogen wird dadurch. Ja, und dann ist es natürlich etwas, was dieses Problem mit dem Nein sagen nochmal verstärken kann. Das Ganze steht und fällt aber, wie gesagt, mit der Art und Weise, wie man das sagt. Und da gibt es auch so ein paar Sachen, die man auf jeden Fall beachten sollte. Und zum einen ist da zu nennen, man sollte schon auch eine Begründung mitliefern. Ja, also eine Erklärung, warum man jetzt nicht helfen kann oder warum man das nicht machen kann. Weil tatsächlich ist es so, wenn ich etwas von jemandem will oder jemanden bitte um irgendwas und da kommt einfach nur Nein, ohne eine Begründung, dann reime ich mir eine potenzielle Begründung in meinem Kopf zurecht und die ist nicht immer positiv für den Menschen.
Nicht die, die es wahrscheinlich ist.
Und auch nicht die, die es wahrscheinlich ist, richtig. Ne? Und dann kann es tatsächlich sein, dass da wirklich etwas hängen bleibt. Ja, an negativen Emotionen oder die Freundschaft auch in Mitleidenschaft gezogen wird. Na, also deswegen auf jeden Fall Erklärung. Ne? Das darf nicht in eine Rechtfertigung ausarten. Also es geht nicht darum, sich jetzt zu rechtfertigen und da irgendwie in Schwimmen zu geraten, sondern einfach ganz nüchtern, rational den Grund, warum das in dem Fall leider nicht geht. Na, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist auch noch, das Nein auch mit einer gewissen Klarheit und Eindeutigkeit zu formulieren. Menschen haben ein gutes Gefühl dafür, wann es ein ernsthaftes Nein ist, das wirklich standhaft ist. Und wann es eben so ein Nein ist, wo man ganz genau weiß, ich muss nur den Fuß reinstellen in den Türspalt und dann geht die Tür wieder auf. Ich muss dann nur ein bisschen nachbohren, das kriege ich hin. Ja. Ja, und das merken Menschen. Da geht es wirklich um die Art und Weise, wie man das formuliert. Da spielt auch Körpersprache mit rein, da spielt die Stimmführung mit rein. Ne? Also da geht es wirklich eben darum, mit einer gewissen Überzeugung das Ganze zu formulieren und das auch so zu meinen. Ne? Und dann akzeptieren Menschen das auch viel eher und bohren nicht noch ewig nach. Und wenn man es dann noch schafft, als dritten Punkt noch eine Alternative aufzuzeigen, also zum Beispiel einen Hinweis zu geben, wo diese Person Hilfe finden könnte, ob man jetzt auf jemand anderen verweist oder auf Google verweist oder auf ein Buch oder was weiß ich, ne, aber so einen kleinen Hinweis, wie die Person trotzdem weiterkommen kann, dann ist das Nein häufig sehr, sehr rund. Ja, also nochmal zusammengefasst, Erklärung mit einer gewissen Klarheit das formulieren und drittens noch eine Alternative mitliefern, dann bleibt ganz, ganz selten irgendwas Negatives hängen.
Okay, das ist, sind auf jeden Fall gute Ansätze. Da sind wir dann bei der Wahrheit. Manchmal ist es ja auch, also ich kann ja jemandem jetzt nicht sagen, ich fühle mich von dir ausgenutzt. Also nein, ich möchte das nicht machen, weil ich mich von dir ausgenutzt fühle. Oder kann man das sagen?
Im Extremfall kann man sogar das auch sagen. Also ich bin da schon grundsätzlich für Ehrlichkeit. Mhm. Ne? Und also es kommt natürlich auf die Wortwahl drauf an. Ne? Also ich fühle mich von dir ausgenutzt, ist natürlich dann schon sehr, sehr direkt. Vielleicht kann man das noch ein bisschen weicher formulieren, ne? Aber man kann ja schon durchaus sagen, ich hatte das Gefühl, dass in letzter Zeit das Verhältnis zwischen Geben und Nehmen nicht mehr ganz so war, ne? Und deswegen würde ich das in dem Fall nicht machen wollen.
Okay. Ja. Nein sagen ist natürlich einer der Komponenten, wenn wir über Abgrenzung reden, aber es gibt ja noch andere Bereiche, wo Abgrenzung eine Rolle spielt. Also was ist so aus deiner Erfahrung, wo die Thematik Abgrenzung wichtig ist? Also gerade, du musst ja mal bedenken, wir reden hier meistens von selbstständigen Betreuern. Wo könnte aus deiner Sicht das Thema Abgrenzung noch eine Rolle spielen?
Also ganz wichtiges Thema ist dann natürlich die Abgrenzung zwischen dem Beruflichen und dem Privaten. Na, das ist ja etwas, wo bei Selbstständigen häufig die Grenzen immer mehr verschwimmen. Ja, und teilweise auch ganz bröckeln und das kann auf Dauer gefährlich werden. Also da kann ich ja wirklich aus eigener Erfahrung sprechen. Ich bin ja seit 13 Jahren mittlerweile selbstständig und das musste ich zu Beginn der Selbstständigkeit auch auf jeden Fall lernen, dass es gefährlich ist, diese Grenzen komplett bröckeln zu lassen. Also so diese Freiheiten, diese Freiheitsgrade, die man in der Selbstständigkeit hat, das ist eine sehr, sehr schöne Sache, diese Flexibilität auch. Aber das kann zum Bumerang werden, wenn man eben nicht gewisse Grenzen aufrechterhält. Na, und das geht zum Beispiel bei solchen Sachen los, wie habe ich eine ausreichende Abgrenzung zwischen dem beruflichen und privaten Leben bei mir zu Hause. Mhm. Na, also je stärker ich eben dazu neige, auch zu Hause zu arbeiten, desto gefährlicher kann das auch sein. Na, also ich kenne Menschen, die im Homeoffice zum Beispiel irgendwann an den Punkt ankommen, wo sie sagen, ach Mensch, also im Bett ist es eigentlich gerade so bequem, ich will eigentlich gar nicht aufstehen, komm, ich hole mir den Laptop an mein Bett ran und arbeite heute aus dem Bett. Ne, wozu ja. Aufstehen? Ne, und das ist ja so das maximale Einreißen von der Abgrenzung zwischen beruflich und privat. Ne, weil dann ist dein Berufsleben jetzt plötzlich sogar in deinem Schlafzimmer, in deinem Bett gelandet. Ja. Ne, und da muss man auf jeden Fall aufpassen, dass man gewisse Grenzen aufrechterhält.
Das stimmt. Also ich muss vielleicht aus dem Nähkästchen geplaudert, ich bin absolut kein Homeoffice-Mensch. Also das wird immer relativ überschaubar, die Erfolge, die dann zu Hause sind. Deswegen hatte ich mir jetzt noch so, also entweder im Coworking Space oder ins Büro, aber dass man einfach diese Abgrenzung ist für mich halt auch sehr, sehr wichtig, dass man das dann halt macht und vor allem vielleicht auch eine zeitliche Komponente. Also dass man, wenn man dann auch sich eine Zeit setzt und sagt, von da bis da und dann ist halt privat, also dass die Vermischung vielleicht nicht so passiert. Das ist jedenfalls etwas, was ich mitgenommen habe aus meinen ersten Jahren, dass die Vermischung denn doch sehr stark passiert ist, dass man das einfach auch klar trennt.
Genauso, ja. Also die räumliche Abgrenzung, wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, wirklich in so einen Coworking Space zu gehen oder Büroräumlichkeiten hat oder was auch immer, dann zumindest zu Hause einen Arbeitsraum haben, wenn das auch nicht möglich ist, zumindest eine Arbeitsecke, die eben als Arbeitsecke definiert ist und wo man zumindest so im kleinen Maße wenigstens diese Abgrenzung aufrechterhält und zeitlich auch genauso. Ne? Das ist auch ein typischer Fehler bei Selbstständigen, dass die Arbeitszeiten ausufern. Menschen im Homeoffice arbeiten durchschnittlich nachgewiesenermaßen deutlich länger als Menschen, die an irgendeinem externen Ort arbeiten und dieselbe Arbeit machen. Ja, also und im Homeoffice vergessen Menschen häufig auch Pausen zu machen und arbeiten einfach 5, 6, 7 Stunden ohne Pause durch. Auch das passiert häufig. Na, also das heißt, so eine zeitliche Abgrenzung, dass man wirklich einen Arbeitsstart, Pausen, aber auch einen Feierabend definiert, das sind auch Punkte, die ganz essentiell sind. Wie gesagt, aus eigener Erfahrung, das fliegt einem sonst irgendwann auch ein bisschen um die Ohren. Das muss man wirklich lernen, dass das eine Form von Selbstmanagement ist, die wichtig ist.
Und was denn passiert, kann man in Folge 175 bei unserer Burnout-Folge hören. Das ist meistens ja dann das, was da folgt, oder?
Unter Umständen ja.
Jetzt haben wir also besprochen, wie es nicht geht. Ich würde jetzt gerne noch von dir wissen, welche Möglichkeiten gibt es, dass man diese Abgrenzung erreicht, dass man genau es schafft, die Freizeit von der Arbeitszeit zu trennen, dass man ja, dass man einfach Lösungswege aufzeigt.
Ja, also zum einen hat es viel mit Selbstdisziplin natürlich auch zu tun und einfach auch ein Problembewusstsein, also dass man einfach auch versteht, dass das problematisch ist, da nicht achtsam zu sein. Was darüber hinaus aber auch hilft, sind tatsächlich Rituale. Ja, also Rituale und feste Gewohnheiten, die man ausbildet, die können vielfältig sein, aber ich kenne zum Beispiel Menschen, die sich angewöhnt haben, wenn sie zu Hause arbeiten, trotzdem, bevor sie anfangen zu arbeiten, Arbeitsklamotten anzuziehen, rauszugehen, kleinen 5-minütigen Spaziergang, um den Block zu machen, und wenn sie dann wieder reinkommen, ist es quasi so, als würde man ins Büro gehen. Ja, und dann ist auch klar, jetzt beginnt die Arbeitszeit. Ne, und dann ist es keine Option mehr, jetzt doch nochmal die Spülmaschine auszuräumen, weil man sich vor der Arbeit drücken will, sondern es ist klar, jetzt beginnt die Arbeitszeit und jetzt kümmere ich mich um nichts anderes. Ne, und dasselbe kann man zum Beispiel auch hinten raus zum Feierabend machen, ne, dass man auch sagt, okay, da auch nochmal abschließender Spaziergang, dann Arbeitsklamotten weg und Laptop in den Schrank sperren und dann ist auch klar, ab jetzt geht der Feierabend los. Na, das ist jetzt eine Möglichkeit, mit Ritualen zu arbeiten. Das können auch ganz andere Rituale sein. Das muss man für sich austesten, was da gut funktioniert. Na, aber auf jeden Fall sind Rituale ein gutes Mittel, das einem bei dieser Abgrenzung helfen kann.
Ja, also das ist ein sehr, sehr guter Vorschlag, einfach um denn diese zeitliche Komponente, so einen Anker nochmal reinzusetzen und zu sagen, jetzt geht's los, beziehungsweise jetzt ist Schluss. Vitali, vielen Dank für diese tollen Folgen. Folge 174 bis jetzt 177 warst du mein Gast. Ich danke dir ganz herzlich dafür und lade dich natürlich sehr gern wieder ein zu mir in den Podcast, um über Themen zu sprechen. Nochmal an euch die Aufforderung, schreibt eine Frage oder schreibt das, was ihr von Vitali hören wollt, was er uns noch einmal in einem Podcast präsentieren soll. Er wird dann sicherlich nochmal wiederkommen, gehe ich doch davon aus. Ich setze ihn jetzt einfach mal unter diesen emotionalen Druck.
Wie gesagt, lieber Roy, es war mir so eine große Freude, dass ich natürlich auch gern wiederkomme.
Und ich brauchte nichts schneiden, weil keine schlimmen Anekdoten rauskamen. Aber das war ja nicht unsere letzte Folge heute, denn es gibt noch eine Live-Aufzeichnung am 28.05. 16 Uhr, hatte ich schon erwähnt. Auf Instagram kann man uns nochmal sehen, wie wir uns mit einem neuen Thema, das wird allerdings an der Stelle noch nicht verraten, da müsst ihr denn Gast sein, über das wir uns unterhalten. Und wir stehen natürlich für Fragen aller Art zur Verfügung.
Das Gute ist, dort können Anekdoten nicht rausgeschnitten werden.
Nein, genau. Die kommen dann ungefiltert. Oh mein Gott, das stimmt. Ja. Aber denn für den Podcast darauf, weil die Folge, falls sie jetzt oder ihr keine Zeit habt, gibt es natürlich dann am nächsten Tag die Folge dann ganz normal auch auf Spotify oder je nachdem, wo ihr es anhört. Jetzt aber genug erzählt, genug gelabert. Euch eine schöne Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.